Du bist würdig, dass wir dich anbeten. Du bist treu und immer für uns da. Du schenkst uns deine Liebe. Du stärkst unseren Glauben. Du gibst uns Hoffnung, die uns festhalten lässt und Zuversicht gibt, auch wenn das Leben mal schwierig ist. Und du schenkst uns Gnade, denn es gelingt nicht immer, nach deinen Geboten zu leben. Es gelingt nicht immer, liebevoll zu sein. Es gelingt nicht immer, ehrlich und aufrichtig zu sein. Und so brauchen wir Gnade für unser Versagen, für unsere Lieblosigkeit, für unseren Stolz. Nur mit dir können wir gut durchs Leben gehen. Und jetzt bitte ich dich, dass unsere Herzen offen sind für dein Wort, für deine Botschaft, die Stefan uns verkündet. Leg deinen Heiligen Geist auf ihn, sodass deine Worte aus seinem Mund zu uns sprechen. Und gib deinen Heiligen Geist für jeden von uns, dass dein Wort in unser Herz fällt. Ich danke dir dafür. Amen.
So ein bisschen sortieren. Hier oben das auch hier hinstellen. So, dann ist es besser. Bevor ich starte, ich habe hier ein Handy liegen, das die Predigt aufnehmen soll, weil eine Schwester hier auf der Station 4 liegt, die ganz gerne die Predigt anschließend hören möchte. Und von daher, nicht, dass ihr irritiert seid, weshalb macht er hier was mit dem Handy. Ich mache jetzt hier also das Handy gleich an. Und ich freue mich aber trotzdem erstmal euch zu sehen, nachdem wir, meine Frau und ich, die letzten zwei Wochen doch relativ viel gereist sind, ihr ja auch, vor 14 Tagen, wir haben es jetzt gerade gesehen, wir waren dann noch etwas mehr südlicher als ihr, weil wir haben ein bisschen den Sommerurlaub nachgeholt, der war ja wegen dem Knie hier etwas ins Wasser gefallen. Von daher schön zumindest über die Bilder ein bisschen noch an der Gemeindefahrt Anteil gehabt zu haben. So, jetzt starte ich die Aufnahme. Ja, jeder von uns ist ein Unikat. So wie du hier sitzt, wie du schaust, wie du riechst, wie du schmeckst, wie du fühlst, wie du empfindest, gibt es keine einzige weitere Person wie dich auf diesem Planeten. Du bist unverwechselbar, du bist einzigartig, du bist ein Geschöpf Gottes, ein Bild Gottes, ein Segen Gottes und auch ein Geschenk Gottes für diese Welt. Aber wie sind wir die oder derjenige geworden, die wir denn heute hier sind und hier sitzen? Der Apostel Paulus gibt darauf als gläubiger Mensch uns eine klare Antwort. Und diese klare Antwort möchte ich euch mitlesen lassen, wenn das funktioniert. Jawohl. Er sagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Als ich das in meinem Bibelstudium noch mehr darüber nachgedacht habe, an diesem Satz hängen geblieben bin, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, habe ich mich gefragt, kann ich das auch von mir sagen? Und ich frage dich, kannst du das auch von dir sagen? Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Durch meine Leistung bin ich, was ich bin. Durch mein Geld bin ich, was ich bin. Durch meine Prominenz, durch meine Art und Weise, wie auch immer, durch meine Gaben und Fähigkeit, durch meine Potenziale bin ich, was ich bin. Wirklich? Oder können wir da einstimmen in das, was Paulus hier sagt? Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und wenn wir den Zusammenhang in 1. Korinther 15 etwas näher anschauen, dann schreibt Paulus diese Sätze im Rückblick auf sein Leben. Und zwar voller Ehrfurcht, voller Staunen und voller Dankbarkeit. Denn als ehemaliger Christenhasser und Verfolger bezeichnet er sich in den Versen davor, in Vers 8 und 9, als eine unzeitige Geburt, als geringster unter den Aposteln, der es nicht wert ist, Apostel genannt zu werden. So steht es in 1. Korinther 15. Ich bin es nicht wert, Apostel genannt zu werden. Ich bin eine unzeitige, eine wertlose, was auch immer, Geburt. Aber er durfte Gottes Gnade erleben. Und er hat dieser Gnade Raum gegeben. Er hat sie an sich und durch sich arbeiten lassen. Und deshalb konnte er am Ende seines Lebens sagen, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Und heute schreiben wir den 1. November 2025. Das heißt, gestern war, nein, nicht Halloween. Gestern war Reformationstag. Reformationstag. Und dieselben Worte, die Paulus hier schreibt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Seine Gnade ist an mir nicht vergeblich gewesen. Die könnten auch über dem Leben des Menschen stehen, der vor 508 Jahren als Doktor, als Mönch, Prediger und Seelsorger 95 Thesen gegen den Ablasshandel seiner Kirche an das Portal der Schlosskirche zu Wittenberg heftete. Martin Luther, der die Reformation in Gang gesetzt hat. Hier sehen wir ein Bild von ihm. Er griff damals den unchristlichen, geldgierigen Handel der Kirche mit sogenannten Ablassbriefen an. Denn er entdeckte nach vielen inneren Zweifeln und Kämpfen und Ringen mit der sogenannten Gerechtigkeit Gottes, er entdeckte seinen gnädigen Gott. Und deshalb schreibt er in der These 36 dieser 95 Thesen, jeder Christ, der wahre Reue empfindet, hat vollständige Vergebung von Strafen und Schuld, die ihm auch ohne Ablassbriefe gehört. Und interessanterweise in These 62 erst erwähnt er zum ersten Mal die Gnade Gottes. Hier sehen wir sie. Der wahre Schatz der Kirche, der wahre Schatz der Kirche ist das allerheiligste Evangelium der Herrlichkeit und Gnade Gottes. Das ist der wahre Schatz der Kirche, das Evangelium und die Gnade Gottes. Auch Martin Luther hatte und hat der Gnade Gottes in seinem Leben Raum gegeben. Er hat sie selbst erfahren, er hat sie an sich und durch sich arbeiten lassen. Daher könnte auch über seinem Leben stehen, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und anlässlich des gestrigen Gedenktages an die Reformation möchte ich deshalb jetzt den letzten Satz der Offenbarung in den Mittelpunkt dieser Predigt stellen. Kleine Frage zwischendurch: Was steht im letzten Satz der Bibel, ohne reinzuschauen? Im letzten, im allerletzten Satz der Bibel. Wie bitte? Da steht im vorletzten Vers und im letzten Vers. Ich will euch nicht auf die lange Folter spannen. Ihr seht das jetzt, ich hoffe. Hallo? Funktioniert nicht mehr? Geht nicht. Batterie leer? Nö. Eigentlich sollte ich mal an und aus. Na, nach vorne. Nein, nein, da vorne ist die Empfang. Aber kannst du mal weiterklicken? Ja, das steht in dem vorletzten Satz oder im letzten Satz der Bibel. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Über diesen letzten Satz möchte ich jetzt noch ein wenig mehr mit euch nachdenken, beziehungsweise über den Inhalt dieses Satzes, über diese Gnade Gottes, beziehungsweise die Gnade, wie es hier heißt, es, unseres Herrn Jesus Christus, von der Paulus überwältigt wurde und die das Leben und Wirken Luthers nachhaltig prägte und damit die christliche Kirche grundlegend reformiert hat. Über diese Gnade Jesu möchte ich mit euch jetzt noch nachdenken. Wir hatten ja heute, kleiner Exkurs dazwischen und kleiner Buchhinweis dazwischen, wir hatten ja heute kein leichtes Thema im Bibelgespräch. Wenn ihr euch das Thema angeguckt habt, wie gehen wir um mit diesen Bannen Gottes und den Umbringen ganzer Völker und mit allem drum und dran. Ein guter Kontrapunkt zu diesem ganzen Thema ist dieses Buch von John Dybdahl. Vor 18 Jahren im Lesekreis Advent Verlag rausgekommen, gibt es nach wie vor im Lesekreis Advent Verlag, Gnade, wo wenige sie vermuten. Das Alte Testament mit neuen Augen sehen. Als Idee, falls ihr mal reingucken wollt, ich lasse es hier vorne liegen. Gnade, wo wenige sie vermuten, gerade im Alten Testament. Zunächst einmal, was bedeutet denn Gnade? Was bedeutet denn Gnade vom Griechischen her, wörtlich? Das griechische Wort für Gnade heißt Charis. Genau, ich hoffe, jetzt, da ist es, geht's wieder. Griechisches Wort Charis. Und da steckt die griechische Wurzel Char drin, C-H-A-R. Das bezeichnet das, was Wohlbehagen erzeugt. Und die Einzelbedeutung von Charis sind Huld, Gunst, Dank, Zuneigung, Wohlgefallen, Gefälligkeit, Gunstbezeugung, Liebesdienst, Wohltat, Wohlwollen. So wie es im Begriffslexikon im Neuen Testament, zum Neuen Testament steht. Dieses Wort Charis gibt es 155 Mal im Neuen Testament und allein Paulus verwendet diesen Begriff 100 Mal. Das heißt, wenn ihr Charis mal die Bedeutung anguckt, Charis ist ein durch und durch positiver Begriff. Und das Positive dieses Begriffes ist immer auf mein Gegenüber gerichtet, der mit dieser Gnade beschenkt werden soll. Was heißt das jetzt zur Gnade Gottes, zur Gnade Jesu? Das heißt, Jesus bzw. Gott beschenkt dich und mich mit seiner Gunst, mit seiner Zuneigung, mit seiner Liebe, mit seinen Wohltaten und seinem Wohlwollen. So sagt deshalb Paulus: Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und sie ist an mir nicht vergeblich gewesen. Und was bedeutet jetzt diese Gnade praktisch und inhaltlich? Ich will mich hier, was Gnade angeht, nur auf die zwei hauptsächlichen biblischen Bedeutungen der Gnade Gottes, der Gnade Gottes beschränken. Zwei biblische Aussagen zu dieser ersten biblischen Bedeutung finden wir zum Beispiel in Römer 3. Dort heißt es: Denn alle Menschen, du und ich, alle Menschen haben gesündigt. das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Das heißt, wir sind schuldig. Wir haben Schuld und wir sind ungerecht. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Und der zweite Vers zu dieser ersten inhaltlichen Bedeutung von Gnade finden wir in Epheser 2, ab Vers 7. Ich habe das nach der Neuen Leben-Übersetzung hier zitiert. So wird Gott für alle Zeiten an uns seine Güte und den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen, die sich in allem zeigt, was er durch Christus für uns getan hat. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer Taten, guten Taten gerettet, damit sich niemand darauf etwas einbilden kann. Zur Reformation hat man dazu gesagt, sola gratia, allein die Gnade. Es gibt ja vier sola oder soli Prinzipien, sola fide, sola scriptura, sola gratia und sola scriptura. Habe ich? Sola Christo, genau. Aber sola gratia, allein die Gnade oder in einem Lied ausgedrückt, Amazing Grace, wundersame Gnade, beschenkt mit Gnade, beschenkt mit Leben, befreit von Schuld, weg mit allem, was zwischen mir und Gott stand oder steht. Das schenkt mir Gott und das ist der Kern der Reformation. Das heißt, Gottes Gnade ist seine unverdiente Gunst, das Geschenk Gottes, indem er Jesus als meinen Retter für meine Schuld, meine Fehler, meine Sünden, meine Widerspenstigkeit sterben ließ. Und Jesu Gnade ist es, dass er dies dann jetzt freiwillig für mich getan hat. Klingt vielleicht alles noch ein bisschen biblisch und theoretisch. Deshalb vielleicht was ganz Praktisches dazu. Eine Illustration. Dezember 2009. Der Flug 253 der Northwest Airlines ist auf dem Weg von Europa, Amsterdam nach Detroit. 20 Minuten vor der Landung knallt es plötzlich im Flugzeug. Flammen lodern im Flugzeug auf. Die Passagiere sind starr vor Schreck, aber nicht alle. Jasper überwindet den Schock am schnellsten und stürzt sich über mehrere Sitzreihen hinweg auf den Attentäter. Mit bloßen Händen greift er in das Feuer hinein und versucht, die Flammen zu löschen. Obwohl die Haut an seinen Fingern Blasen wirft, packt Jasper diesen Al-Qaida-Terroristen und hält ihn fest, bis er endgültig überwältigt werden kann. Hier sehen wir einige Bilder. Die niederländischen Medien feierten diesen Jasper Joringa, so heißt dieser Mann, als den Weihnachtshelden von 2009. Obwohl er bescheiden abwehrte, prangte sein Bild auf den Titelseiten vieler Zeitungen. Immer wieder wurde darüber berichtet, wie beherzt und entschieden Jasper Joringa den Flugzeugattentäter von Detroit überwältigt hatte und dadurch eine Katastrophe verhinderte. Das war vor 16 Jahren, Dezember 2009. Wer von uns, Hand aufs Herz, hat das heute noch gewusst? Keiner, natürlich. Wer von uns könnte sich noch an seinen Nachnamen erinnern? Joringa, niemals. Seine mutige Tat ist schon längst wieder vergessen und von den neuesten Nachrichten längst wieder verdrängt. Und wer erinnert sich heute? Oder gestern, Reformationstag, in den Medien an den Namen des Retters, der sich mehr als nur die Hände verbrannte? Der am Kreuz starb, weil er seine Geschöpfe nicht dem endgültigen und sicheren Tod ausliefern wollte? Jasper Joringa griff ein, weil auch sein eigenes Leben auf dem Spiel stand. Er riskierte sein Leben und dadurch erlebten die anderen 289 Passagiere Gnade. Das unverdiente Geschenk ihrer Rettung, weil sich Jasper für sich und alle einsetzte. Bei Jesus war das noch anders. Denn die Vorzeichen waren andere. Er hätte sich selbst retten können. Er war nicht verpflichtet, sich diesen Gefahren auszusetzen. Was hat ihn bewogen, seine Macht, seine Autorität, seinen Reichtum aufzugeben und das höchste Risiko einzugehen, das ein Schöpfer nur auf sich nehmen kann, nämlich von seinem Geschöpf ausgelöscht zu werden? Warum wagte er alles und überließ sich wehrlos der Willkür seiner Geschöpfe? Warum brachte er sich selbst dermaßen in Gefahr? Das gibt nur eine Antwort: weil er dich und mich unendlich, unwiderruflich, unfassbar, unbedingt liebt. Aber er liebt eben nicht nur uns als seine gläubigen Nachfolger, die das mal angenommen haben für sich, im Glauben leben und hier im Gottesdienst sitzen. Nein, die scheinbar guten und anständigen, nicht nur die liebt er. Jesus kam auch für die Menschen, die ihn ignorieren, missachten, ja sogar abgrundtief hassen. Auch für die gab Jesus sich hin, damit auch diese Menschen eine Chance, zumindest eine Chance auf Rettung haben. Und das ist wirklich Gnade. Rettende, selbstlose, liebende Gnade. Er will einfach nicht ohne dich und mich leben. Er vermisst dich, er verliebt dich und mich. Nicht das, was wir tun, nicht das, was ich tue, steht im Mittelpunkt seines Handelns, nicht meine Sünden, nicht meine Fehler, nicht meine Widerspenstigkeit, nein, sondern das, was er getan hat, steht im Mittelpunkt seines Handels. Statt mit verdienter Strafe und Ablehnung begegnet mir Gott und dir, uns Gott, mit seiner unverdienten und unverdienbaren Gnade und mit seiner Annahme, Liebe und Güte. Paulus bekräftigt das sehr deutlich in Römer 2, Vers 4, wo es heißt: Siehst du nicht, wie Gottes Freundlichkeit, wie Gottes Güte dich zur Umkehr bewegen will. Das heißt, nicht Gerichtspredigten, auch nicht die Aussicht auf die baldige Apokalypse, nicht die Androhung von Strafe oder Tod motivieren uns Menschen von Herzen zur Umkehr. Nein, das ist nur immer für eine gewisse Strecke, schaffen wir das dann. Wenn wir Angst haben, ja, dann schaffen wir vielleicht was. Aber von Herzen bewegt uns das nicht zur Umkehr. Nein, einzig und allein die Menschenliebe, die Freundlichkeit, die Güte Gottes. Das heißt, die Erfahrung seiner liebevollen Gnade kann und will unser Herz zur Veränderung bewegen. Und an der Stelle, glaube ich, darf ich mal zwischendurch fragen, wie sehr hat mich, hat dich oder dich diese liebevolle Gnade wirklich gepackt? Wie sehr hast du diese liebevolle Gnade für dich schon wirklich verinnerlicht und erfahren? Wie sehr darf diese rettende, selbstlose, liebende Gnade Jesu in dein Herz zur Umkehr bewegen? Wie sehr darf diese Gnade immer wieder in dir und in mir arbeiten, mich wirklich packen und überwältigen? Das ist die erste Bedeutung, inhaltliche Bedeutung der Gnade, die ich erwähnen möchte, von diesen zwei großen inhaltlichen Bedeutungen der Gnade. Das erste ist, die entscheidende biblische Bedeutung, seine bedingungslose Rettungstat, das geschenkte neue Leben durch ihn. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, beschenkt mit einem neuen Leben. Und das Zweite, Was ist das? Die Gottesgnade, Jesu Gnade ist noch viel mehr. Die zweite grundlegende biblische Bedeutung ist seine Kraft zur Veränderung oder das befähigte neue Leben durch ihn. Auch hier zwei Bibeltexte, die ich kurz euch einblenden möchte. Den ersten finden wir in Jakobus 4, Vers 6, wo auch etwas über die Gnade, aber mit einer anderen Zielrichtung steht. Da heißt es, weil Gott gnädig ist, gibt er uns immer mehr Kraft, solchen Begierden zu widerstehen. So heißt es auch in der Schrift, Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Das heißt, nach diesem Vers ist Gnade oder ist Gottes Gnade die Kraft zum Widerstehen. Paulus hat das selbst erlebt. In 2. Korinther 12 berichtet er, wie er wahrscheinlich körperliche Schwierigkeiten erlebte. Man vermutet ein Augenleiden und Gott um Befreiung bat. Und was sagt Gott auf die Bitten von Paulus hin? Ihr kennt den Text vielleicht manche von euch auswendig. Er sagt zu ihm, Gott sagt zu ihm, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Oder mit anderen Worten, Paulus, in all deinen Schwierigkeiten und Anfechtungen ist meine Kraft, meine Gnade genug für dich. Auch wenn Satan mit scheinbar unwiderstehlicher Kraft an dir oder mir zieht, sagt Gott hiermit, meine Gnade, meine Kraft ist noch stärker, sie ist immer größer. Und wenn du trotzdem hinfällst, richte ich dich wieder auf. So drückt das übrigens auch Ellen White aus mit diesem Zitat, das ich hier gefunden habe von ihr. Jesus kam auf die Erde, um seine göttliche Kraft mit unseren menschlichen Bemühungen zu vereinen, damit wir durch die starke und moralische, ich muss ein bisschen näher rangehen, durch die starke und moralische Kraft, die er verleiht, selbst überwinden können. Gnade, und das ist die zweite Bedeutung, die zweite biblische Bedeutung. Gnade ist auch die Kraft zur Veränderung, die mir hilft, etwas zu tun, was ich normalerweise selbst nicht schaffe. Es ist das von Gott befähigte neue Leben. Erst schenkt er mir durch seine Gnade ein neues Leben und dann befähigt er mich auch durch seine Gnade für dieses neue Leben. Auch hier eine illustrierende Geschichte, wahre Begebenheit. Das sogenannte Team Hoyt ist eine gute Illustration dafür. Was ist das Team Hoyt? Dick Hoyt war Oberleutnant der Luftwaffe. Dieser Dick Hoyt, der Oberleutnant, hielt 1962, also vor 63 Jahren, voller Freude und Stolz seinen neugeborenen Sohn auf den Arm. Aber die Ärzte runzelten die Stirn. Bei der Geburt hatte sich die Nabelschnur um den Hals des Kleinen gewickelt und dadurch wussten sie, hat sein Gehirn zu wenig Sauerstoff bekommen. Das Kind ist leider, so sagten sie, schwer behindert, sowohl geistig als auch körperlich. Ein Schock. Und bald merkten auch die Eltern, dass Rick teilweise gelähmt war und seine Muskeln nicht beherrschen konnte. Er würde im Wachkoma bleiben. Deshalb sollten, so sagten die Ärzte ihnen, sollten die Eltern ihn in ein Pflegeheim geben. Aber, so beschreibt es Rick Rayleigh in der Zeitschrift Sports Illustrated im Jahr 2005, doch die Hoyts, ich zitiere, wollten das so nicht hinnehmen. Sie merkten, wie Ricks Augen jede ihrer Bewegungen verfolgten. Als er 11 Jahre alt war, gingen sie mit ihm zur Technischen Fakultät der Tufts University und fragten, ob es irgendeine Möglichkeit gäbe, wie man dem Jungen helfen könnte, zu kommunizieren. Unmöglich, meinten die Ärzte dort, wurde Dick Hoyt mitgeteilt, in seinem Gehirn regt sich nichts. Aber dann sagte Dick Hoyt, der Vater, erzählen Sie ihm doch mal einen Witz. Gesagt, getan. Der Arzt erzählte ihm einen Witz. Und was passierte? Rick lachte. Es stellte sich heraus, dass sich doch eine ganze Menge in seinem Gehirn tat. So wurde ein Computer entwickelt, der den Rick durch seine Kopfbewegungen bedienen konnte. Und dadurch konnte er endlich mit seinen Eltern reden. Seine ersten geschriebenen Worte waren Go Bruins. Go Bruins. Was ist das? Go? Man muss wissen, Bruins bezog sich auf das Eishockey von den Boston Bruins. Boston Bruins, ein Eishockey-Team. Dadurch erfuhren Ricks Eltern, wahrscheinlich durchs Fernsehen oder wo auch immer, erst dadurch erfuhren sie quasi von Ricks Sportbegeisterung. So fuhr sein Vater dann mit ihm zu den Eishockeyspielen. Aber Rick wollte nicht nur zuschauen, er wollte auch mitmachen. Und sein Vater erfüllte ihm diesen Wunsch. Seit mehreren Jahrzehnten, und jetzt seht ihr hier wieder einige Bilder von diesem Team Hoyt, seit mehreren Jahrzehnten zieht oder schiebt Dick Hoyt seinen gelähmten Sohn Rick in speziellen Rädern, Rollstühlen oder Schlauchbooten bei Marathonläufen, Triathlons und Wettschwimmen. Über 1000 Wettkämpfe hatte das Team Hoyt bereits bewältigt. 32 Mal nahmen sie am Boston Marathon teil. Die Bestzeit stand, und wer sich auskennt, Marathon ist das schon gewaltig, mit Rollstuhl, 2 Stunden, 40 Minuten und 47 Sekunden. Ja, als Rick gefragt wurde, was er denn am liebsten täte, grinste er und sagte, am liebsten würde ich meinen Vater in diesen Stuhl setzen und selbst herumschieben. Und nach einem der Rennen meinte Rick zu seinem Vater, Papa, als wir gelaufen sind, fühlte es sich für mich an, als hätte ich keine Behinderung mehr. Also man merkt einfach, was das emotional in diesem jungen Mann, der so behindert war, ausgelöst hat. Rick Hoyt erwarb sich inzwischen einen College-Abschluss an der Boston University. Er arbeitet heute am Boston College. Seine Eltern wollten sich durch seine Behinderung einfach nicht ausbremsen lassen. Sie förderte ihn nach Kräften mit großartigem Erfolg. Leider ist sein Vater vor 4 Jahren mit 80 Jahren bereits verstorben. Aber genauso haben wir, wie Rick einen liebevollen Vater Dick Hoyt hatte, der sich mit seiner Frau unintensiv um den Sohn gekümmert hatte, genauso haben wir auch, und jetzt komme ich zu unserem Thema wieder zurück, einen liebevollen Vater im Himmel, der sich nicht mit unserer schlechten Prognose, siehe Ärzte bei Rick Hoyt, mit der schlechten Prognose, hoffnungsloser Fall, ewiger Tod, abfinden will. Gott lässt sich nicht von unseren angeblichen Grenzen und Behinderungen abschrecken, auch nicht von unseren Rückfällen oder Niederlagen. Nein, er will dich und mich auf allen Gebieten fördern. Er geht mit dir und mit mir in unser Rennen, in unser Leben hinein. Er schiebt und zieht uns, obwohl er ohne uns viel schneller und leichter ans Ziel käme. Und er hebt uns auch wieder auf, wenn wir fallen. Denn er möchte uns die Freude des Sieges über unsere Behinderungen gönnen. Genau das ist Gnade Jesu auch. Die Kraft zur Veränderung, die Kraft zur Überwindung, das durch Gottes Kraft befähigte neue Leben. So wie Paulus es ausdrückte, ich vermag alles durch den, nein, genau, doch, stehst du noch mal da? Na, noch nicht. Ah. Naja, aber das war das? Nee. Durch Gottes, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, seine Gnade an mir ist nicht vergeblich geworden. Diese Gnade beschenkt mich und dich mit neuem Leben durch seinen Tod und sie hat mir und dir auch zu einem, mich und dich auch zu einem neuen, veränderten Leben befähigt durch seine Kraft. Mit diesem Segensgruß der Gnade Jesu schließt die Bibel. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Ich glaube, angesichts dessen, was ich jetzt versucht habe, über die Gnade Jesu zu sagen, was sie bedeutet, gibt es keinen besseren, keinen inhaltsreicheren Segensgruß als diesen, den hier Johannes ganz ans Ende der Offenbarung stellt. Denn es ist der Segensgruß, durch den Jesus dir und mir bis zu seiner Wiederkunft seine Zuneigung und Liebe, seine Fürsorge und Wohltaten, das heißt seine Gnade zusichern möchte. Diese rettende, selbstlose, liebende, sich opfernde Gnade einerseits und die kraftspendende, überwindende, befähigende und dich auf allen Gebieten fördernde Gnade andererseits. Zum einen Jasper Schuringa, die bedingungslose Rettungstat, das geschenkte neue Leben. Zum anderen Team Hoyt, die Kraft zur Veränderung und Entfaltung, das befähigte neue Leben. Das ist Gnade Jesu. Rettung und Veränderung, Rechtfertigung und Heiligung, das Geschenk des ewigen Lebens und die Vorbereitung auf dieses ewige Leben. Die Gnade Jesu macht dich zu dem Menschen, den Gott sich durch sich mit dir gedacht hat. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und deshalb will mich diese Gnade Jesu auch anstecken, dich und mich inspirieren und motivieren, um ebenso gnädig und liebevoll, gütig, barmherzig und wohlwollend mit unseren Mitmenschen umzugehen, wie er es mit uns tut. Damit die Gnade unseres Herrn Jesus Christus nicht nur mit uns allen ist, sondern auch durch uns für viele andere Menschen noch sichtbar, hörbar und erfahrbar wird, über den gestrigen Reformationstag hinaus. Gott segne dich dabei und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit dir. Amen. Wir hören jetzt noch ein Lied von CD bzw. als MP3 eingespielt. Es ist ein Lied von Steve Green.